Als meine Familie und ich noch in Potsdam lebten, gingen wir manchmal an einem Häuschen vorbei, das sein ursprünglicher Besitzer mit dem Vorsatz hat bauen lassen, dass, wenn er in diesem Haus Zeit verbringt, er gänzlich ohne Sorge sei. Es sollte ein Refugium sein, wo er, der Vielbeschäftigte, komponieren konnte, philosophieren, musizieren. Man könnte meinen, es handle sich um ein Mitglied der Generation Z, das so ein bisschen eskapistisch schon mal den Ausstieg aus dem Berufsleben plant. Nein, die Rede ist von Friedrich dem Großen, der mit diesem Häuschen, so hat er es wirklich genannt, seine 12-Zimmer-Sommerresidenz Schloss Sanssouci meinte, die er ganz lauschig auf so einem Terrassenhügel hat bauen lassen. Sanssouci sorgenfrei, das war sein Motto, sein Programm. Naja, wer seine Biografie kennt, weiß allerdings, dass es bei ihm trotz allen Reichtums und auch aller Machtfülle, die so ein europäischer Herrscher hat, mit der Sorgenfreiheit nicht so weit her war. Seine Zeitgenossen skizzieren einen traumatisierten, zu tiefen Beziehungen im Grunde unfähigen Menschen, der zudem stets eine Dose mit Opiumpillen um den Hals trug, mit deren Wirkung er sich hätte jederzeit ins Jenseits abschießen können. Das deutet, wenn Sie mich fragen, auf eine Menge Sorgen hin. Vielleicht, weil er eine wichtige Lektion des Lebens nicht verinnerlicht hatte, die in dem unscheinbaren Satz steckt: Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben das Thema ja mit dem plakativen Titel verknüpft: Erst kommt das Fressen und dann? Ja, was dann? Das Fressen haben wir eben schon mit den Jungs an der Pommesbude veranschaulicht, aber was dann kommt, nachdem das Brot über den Tresen wandert, das ist ja entscheidend. Was kommt nach dem Brot heute? Was ist morgen? Je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, entscheidet sich mein Sanssouci. Sorge oder nicht Sorge, das ist hier frei nach Macbeth die Frage. Ist morgen der Beginn einer ungewissen Zukunft? Oder lebe ich mit der Gewissheit, dass mein Morgen immer noch das Heute Gottes ist? Wir hören zur Veranschaulichung dieser Frage eine Geschichte. Und zwar aus dem Alten Testament, die Jesus bestimmt auch vor Augen hatte, als er das Vaterunser in dieser Weise formuliert hat. Die steht im zweiten Buch Mose und handelt von einem besonderen Erlebnis des Volkes Israel aus der Zeit seiner Wüstenwanderung. Da heißt es, von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager, und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Manhu, das bedeutet, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat: An jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist, was der Herr gesagt hat: Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat. An dem wird nichts da sein. Aber, man ahnt es schon, am siebten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebten Tage. Also ruhte das Volk am siebten Tage. Das Haus Israel nannte es Manna, und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen, bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Das Israel der Wüstenwanderung ist das Paradebeispiel dafür, wie anstrengend Freiheit sein kann. Man blickt zurück auf die Sklaverei und ist nicht etwa dankbar, sondern man sagt: Das Essen war schon besser damals. Man war zwar in Ketten, aber immerhin haben die Sklaventreiber einem ab und zu Essen vorgesetzt. Das erscheint einem plötzlich fast als Akt der Fürsorge, obwohl es ja lediglich zum Erhalt der Arbeitskraft gedacht war. Plötzlich erscheint die Gefangenschaft mit Blick auf die unsichere Zukunft fast gemütlich. Da ist es warm, es gibt Essen, das war quasi Vollpension so in der Erinnerung. Und weil die Israeliten nicht wissen, wofür sie frei sind, für welche Zukunft, vergeht ihnen auch die Dankbarkeit für die Befreiung und die Erlösung, die ihnen gerade erst in jüngster Vergangenheit geschenkt wurde. Emanzipatorische Freiheit von, das reicht nicht zum Leben. Es braucht auch eine Überzeugung, wofür man frei ist. Wenn Sie in den Ruhestand gehen und nun sagen: Juhu, endlich Schluss mit der Maloche, aber nicht wissen, was Sie mit der neu gewonnenen Zeit anfangen wollen, dann kommen demnächst ziemlich zähe Tage auf Sie zu. Israel erlebt hier in diesem Sinne einen kompletten Filmriss. Die laufen da rum und sagen: Hey, warum sind wir noch mal hier? Wohin sind wir gerade unterwegs? Und wer war das, der da mit uns gehen wollte? Alles weg. Ja? Moment mal, hatte nicht Gott gesagt: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein? Hat nicht diese Befreiung einen Sinn und ein Ziel? Und hat nicht auch unser Leben eine ganz spezielle Berufung? Wir gehen nicht nur wo weg, nein, wir gehen auch wohin. Gelobtes Land und so. Und das hat Israel vergessen. Sie haben ihre Erlösung vergessen. Sie haben vergessen, was Gott an ihnen getan hat. War da was im Roten Meer? Habe ich Gott in meinem Leben jemals erlebt? Anscheinend nicht. Das ist jetzt wie weggewischt. Das Volk ist an seiner Erlösung irre geworden. Sie haben nicht mehr den Eindruck, von Gott an diesen Ort geführt worden zu sein, sondern sie faseln irgendwas von Schicksal und Zufall. Und die rheinischen Israeliten sagen nochmal Jotjejange. Und sie murren und sie nölen und beschweren sich über ihr Leben, was da alles so nicht läuft. Warum? Weil sie das unbekannte Morgen verunsichert. Was doch auch nicht mehr ist als das Heute Gottes, der ihnen ja auch morgen das tägliche Brot schenken will. So sind Menschen. Sie stellen ihr Überleben in Frage, obwohl sie den bei sich haben, der selbst das Leben ist. Und Gott, der sagt, ihr sollt mich kennenlernen. Man kennt sich ja auch noch nicht so lange, muss man jetzt, wenn man die Geschichte bedenkt, überlegen, nicht? Nicht Rendezvous am Dornbusch, wir erinnern uns. Wenn man mal das Geschehen am Sinai mit den 10 Geboten als den Bund fürs Leben betrachtet, sind sie zum jetzigen Zeitpunkt quasi verlobt mit Gott. Und er sagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich sorge für das tägliche Brot. Das will man ja wissen von seinem Verlobten, kriegt er das hin. Ihr werdet nicht verhungern, weil ich mich nämlich um euch kümmere. Und weil ich Gott bin und stets überperforme, gibt es auch noch Fleisch dazu. Wachteln und Brot, also quasi Chicken Burger. So, wie organisiert Gott sein Catering? Machen wir ja hier auch im Wahl. Bin da voll im Thema. Also es ist in der Tat nicht selten, dass Wachtelschwärme über die Sinai-Insel fliegen und nicht zuletzt wegen der heißen Wüstenwinde manchmal so erschöpfungsbedingt notlanden müssen, sodass die Beduinen sie dann tatsächlich mit bloßer Hand fangen können. Noch raffinierter finde ich allerdings die Geschichte mit dem Manna. Es gibt in diesen Regionen, Biologen aufgepasst, eine Tamariskenart, die sogenannte Tamarix manifera, da sitzt eine, die einen Pflanzensaft produziert, der dann gelegentlich von irgendeiner Schildlaussorte abgesaugt wird und dann schließlich in Form kleiner Kügelchen kristalliert. Und dieses Zeug, das ist das, was die Israeliten da finden und sagen, was ist denn das? Manna. So, nun kommen die einen und sagen, so ein Zufall, irre. Jetzt, wo es uns so dreckig geht, finden wir dieses Zeug. Und Mose erkennt, ja, wo mir etwas zufällt, Zufall, muss doch irgendeiner geworfen haben. Und er kennt ein Muster, weil er inzwischen reichlich Erfahrung mit Gott gesammelt hat. Ich nenne es mal das Kreuzmuster, ich erkläre gleich warum. Gott erscheint dem Volk von der Wüste her, heißt es im Text, also von dem Ort ihrer Verlassenheit und Not, wofür sie alles auszusein scheint. Das hat Mose ja auch schon ganz ähnlich zuvor erlebt. Er ist ausgebrannt, er kann nicht mehr. Und er, der Ausgebrannte, trifft Gott ausgerechnet in einem brennenden Dornbusch. Diesem Gewächs, das sonst einen Brennwert wie Stroh hat. Das ist sofort weg, wenn das Feuer fängt. Aber der brennt und brennt und brennt. Also das ist sozusagen ein Energieort, Energie, die dem Mose fehlt. Anderes Beispiel. Wir feiern ja bald Ostern. Ostern ist der Tag, wo wir die unfassbare Erfahrung feiern, dass mit einem Kreuz am morbidesten Punkt der Weltgeschichte ein Folterinstrument zum Ort des Lebens wird. Wo Gott sagt, mein Sohn lebt und ihr sollt auch leben. Das ist das Muster, was immer wieder aufscheint. Gott kommt an die Orte unserer Einsamkeit, unserer Leere. Und da zeigt er sich. Da zeigt er sich kraftvoll. Und man fragt sich, wie kann das sein? Aber das ist die Erfahrung, die Menschen, die mit Gott zu tun haben, immer wieder machen. Gleicherweise erlebt Israel in der Wüste, Fleisch und Brot kommen von der Wüste, vom Sinai her. Sie denken, es kommt aus Ägypten. Nee, nee, vom Sinai, aus der Wüste. Und Mose deutet das seinem Volk als geistlicher Mensch. Er sagt, das ist das Brot, das Jahwe euch zur Speise gibt. Das ist das tägliche Brot. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, denn er sorgt täglich für euch. Es gibt übrigens eine ganz ähnliche Geschichte im Johannesevangelium. Da sagen die Leute, sie haben Hunger und Jesus sagt, es gibt ein Brot, das euren Hunger nach Leben für immer stillt. Wo du nicht mehr das Problem hast, dass der Wunsch nach mehr dich immer wieder von Neuem hungrig und traurig zurücklässt, weil du denkst, das soll es jetzt gewesen sein, dieser Job, diese Beziehung, dieser Level an Wohlstand, es füllt mich nicht aus. Jesus sagt, komm zu mir, iss vom Brot des Lebens, das bin nämlich ich. Ich bin das Brot vom Himmel, das der Welt Leben schenkt. Und nun beten wir ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sagen ausdrücklich nicht, fahr schon mal die Palette für die nächsten Jahre rein. Es geht nämlich nicht nur um die Sache, um die Gabe, nämlich das Brot, sondern es geht um den Geber, der dahinter steht. Es geht um den, den wir adressieren, wenn wir sagen, gib mir, wenn wir unsere Hände öffnen. Im Wunder der Speisung in der Wüste wird Gott sich auftuende, Gottes sich auftun und dann wieder schließende Hand, die wird da sichtbar. Nicht? Er sagt es zu für bestimmte Zeiten und er sagt, danach gibt es nichts. Und dann öffnen sich die Hände wieder. Die versorgende und die versagende Hand. Es geht hier nicht um ein Prinzip, das immer funktioniert, sondern es geht um unser Verhältnis zu unserem Gott, der an uns handeln möchte, der uns beschenken möchte. Er will, dass wir das erkennen, dass er es ist, der uns dieses Brot gibt, dass er uns versorgt. Und es ist im Kontrast dazu der Unglaube, der hier nur den punktuellen Zufall zu erkennen vermag und dann logischerweise gleich panisch fragt, ja morgen? Wie geht's da weiter? Was der Zufall morgen macht, das wissen wir nicht. Aber Gott will uns auch morgen versorgen, das hat er versprochen. Er will, dass wir auch morgen erwartungsvoll vor ihn treten und bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und in dieser Bitte bildet sich unsere Beziehung ab. Wir sprechen Gott als den an, in dessen Hand unser Leben liegt, sowieso liegt. Um noch einmal das Bild von eben aufzunehmen. So sind Verlobte, wenn sie fürsorglich sind. Wer will schon, dass seine Frau immer beim Nachbarn essen geht? Nicht? Oder man stelle sich vor, die Frau kommt vom Einkauf zurück und man hat sich vorsichtshalber schon mal so ein Notregal eingerichtet, wo man lauter Lebensmittel draufpackt. Ja, das wäre ein gelebtes Misstrauensvotum. Nicht? Man sagt im Grunde, du bringst es nicht, ja? Auf dich kann ich mich nicht verlassen, ich verhungere wahrscheinlich. Würde man nicht machen. Und so ist das auch bei der Geschichte mit den Wachteln und dem Manna in der Wüste. Wer mehr sammelt, als für heute notwendig ist, gibt damit zu verstehen, dass er sich nicht sicher ist, ob Gott sich morgen noch an seine Absprache hält. Und wir sehen daraus, dass jede Form von Gier eigentlich so ein Angstreflex ist, wo jemand in der Angst, in seinem Leben zu kurz zu kommen, eigenmächtig Sicherungsmaßnahmen einleitet. Gier ist der verzweifelte Versuch, anstatt Gott das Morgen anheimzustellen, so zu tun, als ob wir das selbst regeln könnten. Dass wir das morgen gewährleisten könnten, können wir ja gar nicht. Dann hortet man allerlei Dinge, von denen man glaubt, sie seien morgen nützlich. Dann laufen die Dinge allerdings völlig anders, als wir erwartet haben. Weil die Zukunft halt immer auch was Überraschendes bereithält. Und das gehortete Zeug verschimmelt. Folgerichtig, also ist für die neue Lebenssituation nicht weiter brauchbar. Ich meine, wer meinen Nachlass aufgelöst hat, der weiß, wovon ich spreche. Unsere Lektion ist deshalb dieselbe, die auch Israel machen muss. Das Brot bleibt an die Hand Gottes gekoppelt und auch an sein Wort. Er hat ja genau gesagt, am sechsten Tag ist, so Gottes Anweisung, die doppelte Menge einzusammeln. damit für den Sabbat noch genug übrig bleibt. Da wird nämlich geruht und nicht gesammelt. Darauf läuft dieses feierliche dreimalige Heute in unserer Geschichte zu, auf den Sabbat. Am Ende steht der Tag der Ruhe, für den eine Ration Himmelsbrot zurückgelegt wird. Der Sabbat ist der Tag, wo Gott und sein Mensch zur Ruhe kommen sollen. Ja, wo der Mensch in Gott zur Ruhe kommt. Gottes Glaubensschule zielt auf die sorglos geborgene Sabbatruhe. Das ist das wahre Sanssouci. Gott will uns nämlich Folgendes sagen: Hör doch auf, Luftschlösser deiner Selbstsicherung zu bauen, wo du dann angeblich ohne Sorge bist. Funktioniert sowieso nicht. Ruhe und Sorglosigkeit gibt es nur in Gottes Gegenwart. Kapier das doch endlich, dass er dich versorgen will. Er hat die tägliche Portion Manna für dein Leben heute. Und sein Plan und seine Macht für morgen setzen sich auch in Situationen durch, die wir als reine Wüsten empfinden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist unser Sanssouci. Amen.